sind ja letzte Woche fertig geworden mit dem ersten Korintherbrief. Das heißt, theoretisch sollten wir mit dem zweiten anfangen. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt anfange und dann zwei Wochen nicht da bin, ist vielleicht nicht so optimal. Ich möchte noch mal zurückgehen zu einem Gedanken, der uns beschäftigt hat, wo wir am Ende vom ersten Korintherbrief waren, im Kapitel 15. Wo Paulus uns die Auferstehung und wirklich diese ewige Perspektive auch wieder vor Augen gemalt hat. Und ich möchte heute Morgen da noch ein bisschen weitergehen, ein paar Menschen ansehen in der Bibel, die diese Perspektive hatten, die wirklich Jesus gesehen haben und wo wir wirklich auch sehen können, wie es sich ausgewirkt hat in ihrem Leben. Und ich denke, das ist eine Sache, die wir immer wieder tun müssen als Christen. Eine der größten Herausforderungen in dieser Welt, diese Perspektive nicht zu verlieren, nicht weltfremd zu werden, in einem gewissen Sinn. Ein Teil der Realität auszuklammern, nämlich diese geistliche Realität, dass Gott da ist und dass er ewig was vorhat mit uns. Wie Paulus immer wieder sagt in seinen Briefen, wir sind nur Durchreisende hier auf dieser Welt. Das ist nicht unser Zuhause. Wir leben jetzt hier in einem Zelt, aber eines Tages werden wir umziehen in Gottes Herrlichkeit. Und das ist was, was wir so leicht vergessen. Oder wenn wir in unserem Alltag drin sind und beschäftigt sind und abgelenkt sind und wir sind so in diesem Hier und Jetzt gefangen, dass es sehr einfach wird, diese Perspektive zu verlieren. Und doch ist gerade das, was uns durchträgt in unserem Leben und das, was auch diesem Hier und Jetzt und diesem Alltag und dieser Routine vielleicht, was dem wirklich Sinn gibt und Perspektive gibt. Und so möchte ich da heute nochmal ein bisschen drüber nachdenken. Und wir wollen beginnen im Alten Testament mal. Das ist ja auch mal cool, Sonntagmorgen hier im Alten Testament zu beginnen. 2. Mose 33, so eine meiner Lieblingsstellen im Alten Testament. Wir werden hier zuerst den Mose sehen. Mose war so ein richtig cooler Typ. So ein richtiger Streiter Gottes, können wir sagen. Müsst ihr euch vorstellen, ist mit diesem Volk 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen, was sich eigentlich ständig nur beschwert hat. Oh Mann. Der Pastor von der Gemeinde zu sein, das wäre eine Herausforderung. Aber was hat denn Mose durchgetragen? Wissen wir, Mose hatte diese Erfahrung, wo er Gott begegnet ist, in dem Dornbusch. Und ich denke, das war eine Sache, wo er wirklich berührt wurde, wo er wirklich Gottes Realität erfahren hat, wo, interessant mit Mose, ne? Er ist aufgewachsen, irgendwann hat der Herr zu ihm gesprochen oder hat zumindest am Herzen gehabt, sein Volk zu befreien, hat es dann aus eigener Kraft versucht, ist damit kläglich gescheitert und dann war er 40 Jahre lang in der Wüste als Hirte. Und es wird uns eigentlich nicht viel erzählt dort. Waren vielleicht 40 Wüstenjahre für ihn, auch geistlich gesprochen. Wir wissen nicht, ob Gott irgendwie zu ihm geredet hat in dieser Zeit, ob er sich Gott nahe gefühlt hat, ob er sich verdammt gefühlt hat vielleicht, weil er einen Menschen umgebracht hat. Aber dann begegnet Gott ihm in diesem Dornbusch und erlebt hier was Übernatürliches. Dass Gott mitten in diesem Alltag, mitten in dieser Wüste, wo er hier rumzieht, die ganzen Schafe drumherum und er rennt da mit seinem Stecken und was Hirten halt so tun, drängt die Tiere und mitten in diesem Alltag begegnet Gott ihm in diesem brennenden Dornbusch und er spricht ihn an. Und das beginnt so ein wirkliches Abenteuer in seinem Leben mit Gott. Wenn wir daran denken, die Wunder, die er erlebt hat, wo er zu Pharao geschickt wird, Gott spricht ganz konkret in sein Leben. Wir wissen, Mose hat sich das nicht zugetraut, hat gesagt, Gott sucht er eben im anderen, ich kann nicht reden. Die letzten 40 Jahre, die einzigen, mit denen ich geredet habe, waren die Schafe. Die meiste Zeit, ich bin nicht so der eloquente Typ. Und Gott sagt, nee, ich will in deiner Schwachheit will ich stark sein. Und okay, er schickt den Aaron mit als Lautsprecher. Aber Gott hat zu Mose gesprochen und sie gehen zu Pharao, sie erleben diese Wunder. Der Herr lässt sie ausziehen aus Ägypten. Sie erleben die Gegenwart Gottes wieder da. Untertags in der Wolkensäule, bei Nacht in der Feuersäule, wie er in ihrer Mitte ist. Und dann kommen sie dort an den Sinai, wo Gott wirklich diesen Bund schließt mit dem Volk nochmal. Und sagt, ihr sollt mein Eigentum sein. Ihr seid ein Volk von Königen und von Priestern. Ihr seid eine heilige Nation. Das ist was, was Gott uns sagt im Neuen Testament, im 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Und dann geht Mose wieder 40 Tage auf diesen Berg. Wieder so eine krasse Gotteserfahrung. 40 Tage, war so eingenommen von Gott, er hat nicht gegessen, hat nicht getrunken. Gott hat ihn auf übernatürliche Art und Weise da am Leben erhalten. Bekommt die 10 Gebote. Das Gesetz Gottes kommt runter und wir wissen, was passiert ist. Das Volk hatte dieses goldene Kalb gemacht. Aaron, müsst ihr es mal nachlesen, eine der blödesten Ausreden in der ganzen Geschichte Israels. Ja, wir hat die Ringe eingesammelt und wir haben das ins Feuer geschmissen und hups, plötzlich war ein Kalb da. Und übrigens war nicht meine Schuld, das Volk hat mich dazu... Aber sie haben dieses goldene Kalb, sie wollten Götter haben, sichtbare Götter, so wie die Völker um sich herum. Sie wollten nicht aus Glauben leben. Und Mose kommt herab von diesem Berg und große Krise. Diese Götzendiener werden bestraft. Aber das ist so der Hintergrund für dieses Kapitel hier. Und ich mag das Kapitel, weil wir hier so schön sehen, wie sehr Gott gewillt ist, mit uns zu leben. Und wie sehr Gott gewillt ist, uns tiefer zu führen in unserer Beziehung mit sich selbst. In Vers 1, der Herr redete zu Mose, geh, zieh von hier hinauf, du und das Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, von dem ich Abraham, Isaak und Jakob geschworen habe, deinem Nachkommen will ich es geben. Und ich werde einen Engel vor dir hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Heviter und Jebusiter vertreiben in ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Denn ich werde nicht in deiner Mitte hinaufziehen. Du bist nämlich ein halsstarriges Volk, damit ich dich nicht auf dem Wege vernichte. Als das Volk diese böse Rede hörte, trauerten sie und keiner legte seinen Schmuck an. Denn der Herr hatte zu Mose gesagt, sprich zu den Söhnen Israel, ihr seid ein halsstarriges Volk, zöge ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinauf, so würde ich dich vernichten. Und nun lege deinen Schmuck von dir ab, und ich werde wissen, was ich dir tun soll. Da entledigten sich die Söhne Israel ihres Schmuckes vom Berg Horeb an. Gott sagt, ich werde euch das verheißene Land geben. Ein wunderbares Land, wo Milch, wo Honig fließt, wo ihr Überfluss habt. Aber ich werde nicht mit euch hinaufziehen. Um euch zu beschützen. Deswegen, weil wenn ich mit meiner Heiligkeit mitziehe und ihr weiter so missbaut, dann besser für euch, wenn ich dann mitziehe. Ich werde einen Engel stattdessen schicken, der wird euch führen. Und in Vers 7 lesen wir weiter, Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es außerhalb des Lagers auf, das ist das Zelt der Begegnung, fern vom Lager für sich und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Und es geschah auch, so oft Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Diese Trennung, das Heiligtum, das die Gegenwart Gottes repräsentiert, ist nicht mehr in der Mitte des Lagers, dort wo es ursprünglich war und nun sein sollte, Gegenwart Gottes, sondern sie sind außerhalb des Lagers, diese Trennung. Jesus hat gesagt, glückselig sind die, die reinen Herzen sind. Denn sie werden Gott schauen. Es gibt nur einen Weg, wie wir dorthin kommen können. Neues Testament sagt uns, das Blut Jesu Christi reinigt uns von jeder Sünde. Einzige, der unsere Schuld weggenommen hat, der sie getragen hat. Diese Schuld, die uns von Gott, dem Vater, trennt. Aber wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Schuld vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Vers 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Mose hatte hier eine andere Beziehung. Er redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er ins Lager zurück, sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Besondere Beziehung, die Mose zu Gott hatte. Und Jesus hat uns gesagt, ich nenne euch nicht mehr meine Sklaven oder meine Diener, sondern ich nenne euch meine Freunde. Das ist, was wir hier sehen, eine Freundschaftsbeziehung. Mose redete mit Gott, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Von Angesicht zu Angesicht. Im Vers 20 weiter unten sagt der Herr zu ihm, du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Das heißt, ein Widerspruch hier? Nee, nicht wirklich. Es gibt keine Widersprüche in der Bibel. 4. Mose Kapitel 12 lesen wir, dass Gott mit Mose gesprochen hat von Mund zu Mund. Das heißt, er hat die Gestalt des Herrn geschaut, irgendwie in einer Form, die er ertragen konnte. Sicher nicht die volle Herrlichkeit Gottes, weil das kann kein Mensch ertragen. Vielleicht hat Gott aus der Wolke zu ihm gesprochen. Wir können die volle Herrlichkeit Gottes nicht ertragen, da würden wir blind werden, wenn wir in die Sonne schauen mit freiem Auge. Paulus ist blind geworden auf dem Weg nach Damaskus. Herrlichkeit Gottes hat ihm umstrahlt dieses Licht. Er ist von seinem Esel gefallen wahrscheinlich. Und er war geblendet, er war blind. Was wir hier sehen, ist ein vertrauliches Gespräch zwischen Freunden. Und das ist was Wunderbares. Und das ist das, was Gott für uns vorhat. Viel mehr noch im Neuen Testament, unter dem Neuen Bund als Mose. Freundschaft. Ich nenne euch nicht mehr meine Sklaven, ich nenne euch meine Freunde, sagt Jesus. Und wirklich, wäre es nicht wert, alles dafür zu geben, um das zu erleben. Freundschaft mit Gott, diese Qualität der Beziehung. Das war Gottes Plan, dafür sind wir erschaffen. Ich glaube, von Anfang an mit Adam, wir sehen ganz am Anfang der Bibel, wie Gott ganz normal gesprochen hat. Ich glaube, die sind spazieren gegangen im Garten miteinander, hatten Gemeinschaft. Mose nun sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen. Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Ist dein Volk, wieder dieses Persönliche. Gott kennt dich persönlich. Du hast Gunst gefunden in seinen Augen. Wie viel Gunst haben wir gefunden in Gottes Augen? Ja, Gott, so sehr hat Gott die Welt geliebt, uns geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Und Römerbrief 8 sagt uns, wird uns nicht mit ihm auch alles geben, wenn er uns schon sein absolut Bestes gegeben hat. Und das sind fast seltsame Verse hier, wenn man das liest. Er redet so im Kreis. Ich habe Gunst gefunden und nun lass mich doch deine Gunst finden, dass ich dich erkenne. Und wenn ich also Gunst gefunden habe, dann lass mich dich erkennen, damit ich noch mehr Gunst finde. Ich mag das. Ist ein bisschen verwirrend, wenn man es zum ersten Mal liest. Aber es ist so ein Kreislauf hier, wo es darum geht, Gott besser kennenzulernen. Und offensichtlich gefällt es Gott. Und Mose benutzt seine Beziehung, die er schon mit Gott hat, eigentlich so als Argument, um ihn noch besser kennenzulernen. Sag Gott, ich habe schon Gunst gefunden in deinen Augen, also lass mich doch noch dich besser kennen, dass ich noch mehr Gunst finde, und dann, wenn ich noch mehr Gunst finde, dann, es gibt kein Ende. Es gibt immer mehr von Gott, wir können dann wachsen in der Beziehung mit ihm. Und was Mose hier sagt, ist im Prinzip, dieser Engel ist kein Ersatz für dich, Herr. Ich will dich. Was würden wir tun an Stelle vom Volk Israel? Oder was tun wir? Wir sind ja in derselben Lage oder in der glücklichen Lage, dass Gott Beziehung haben will mit uns. Würden wir uns zufrieden geben? Würden wir sagen, hey, Engel ist doch cool. Engel geht mit uns. Und ich frage mich, ob wir das nicht manchmal tun, wo wir sagen, ja, es ist okay. Gott, du bist nicht so wirklich voll mit uns, aber wir haben noch ein bisschen was von deinem Engel und wir geben uns zufrieden damit. Irgendwo mit Ersatz. Es ist nicht, worum es sich in der Welt dreht. Wir vergnügen uns zu Tode, oder? Ganze Unterhaltungsindustrie, Partyszene, Fernsehen, Filme, alles mögliche Zeug. Und ich frage mich, ob nicht wir Christen auch manchmal sagen, oh, ist okay, Gott, wenn wir dich nicht so total krass erfahren wie der Mose hier. Wir lenken uns schon ab, bis wir können damit leben, mit diesem Engel. Wir brauchen mehr dieses Herz von Mose hier, der sagt, Herr, wenn du nicht mitgehst, werden wir gleich sehen, dann vergiss es. Dieser Engel ist kein Ersatz für dich, Gott, ich will dich persönlich. Ich will dich pur erleben. Er antwortete, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Ich mag das, Gott lässt dich gar nicht zweimal bitten. Gott ist gewillt, uns auf der Ebene zu begegnen, wo wir gewillt sind, ihm zu begegnen. Das ist, was mich so fasziniert an dieser Stelle. Gott ist so gewillt, sich finden zu lassen. Er ist so gewillt, uns nahe zu kommen. Er antwortet, mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Das, was uns Frieden gibt in unserem Leben, ist Gottes Gegenwart. Von spricht er, wenn er hier sagt, mein Angesicht wird mit dir mitgehen und er wird dich zur Ruhe bringen. Vers 15, er aber sagte zu ihm, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Wenn du nicht mitgehst, Herr, dann vergiss die ganze Sache. Ich mag diese Radikalität von Mose. Ich brauche kein verheißenes Land, ich brauche kein Milch, ich brauche kein Honig, ich brauche diesen Luxus nicht. Gott, wenn du nicht mit uns gehst, dann ist es alles leer. Dann ist es alles Schrott. Wie der Paulus sagt, ich achte all dieses Zeug als Dreck. Also ein Haufen Dreck, wörtlich. Im Gegensatz dazu, Jesus zu kennen. Und er sagt, ich vergesse das, was hinter mir liegt und ich jage voraus auf das Ziel zu. Ziel der Verheißung in Jesus Christus. Und diese wunderbare Beziehung. Mein Angesicht. Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führ uns nicht von hier hinauf. Diese Gegenwart Gottes. Wir wissen, Gott ist allgegenwärtig, aber es geht hier um Beziehung. Welche Art von Beziehung haben wir mit ihm? Mit was geben wir uns zufrieden? Auf welchem Level wollen wir ihm begegnen? Es gibt unterschiedliche Arten von Beziehung. Wenn ich einkaufen gehe im Supermarkt und die Frau sitzt an der Kasse und kassiert, das ist eine gewisse Art der Beziehung. Sagt, hier ist die Rechnung, da ist das Geld, danke und tschüss. Aber es ist eine andere Qualität der Beziehung, wenn ich mit einem Freund mich zusammensetze und ein Gespräch führe, wenn wir Gedanken austauschen. Und noch eine tiefere Beziehung, wenn du jemanden verliebt bist, vielleicht wenn du die Geliebte heiratest. Verschiedene Tiefen der Beziehung. Und so ist es in unserer Beziehung mit Gott. Mit was geben wir uns zufrieden? Sagen wir, okay, dein Engel geht mit und ja, irgendwie, du führst uns ins verheißene Land, wir werden eines Tages in den Himmel kommen und wir lenken uns ab. Und da sind wir wie Mose, der sagt, Gott, wenn du nicht mitgehst, dein Angesicht, und dann wird hier noch krasser werden, wir werden das gleich sehen. Ich will dir so nahe sein wie möglich, Gott. Wenn du nicht mitgehst, dann hat es alles andere keinen Wert. Mein Angesicht wird mitgehen und dich zur Ruhe bringen. Diese Ruhe, dieser Friede, dieses Bewusstsein, Jesus ist hier. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Letzten Verse von Römer 8. Was wird uns trennen von der Liebe Christi? Und dann zählt er diese ganze Liste auf. Höhe oder Tiefe oder irgendwelche Mächte. Sagt, nichts kann uns trennen von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Und das gibt uns Frieden. Ich bin sicher in ihm. Gott ist mit mir. Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns nicht von hier hinauf. Woran soll man denn sonst erkennen, dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen, ich und dein Volk? Nicht daran, dass du mit uns gehst und wir, ich und dein Volk, dadurch vor jedem Volk auf dem Erdboden ausgezeichnet werden? Der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen. Denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Wenn du nicht mitgehst, Gott, dann vergiss das Ganze. Dadurch ist doch Gottes Volk ausgezeichnet, dass deine Gegenwart mit ihm ist. Dass du aktiv bist in unserem Leben, dass wir diese lebendige Beziehung mit Gott haben können. Und wieder Gott ist gewillt. Sagt, auch diesen Wunsch werde ich dir erfüllen, denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Es ist so wichtig, wir müssen in dieser Gegenwart Gottes leben, in diesem Bewusstsein der geistlichen Realität. Und diese Bestimmtheit auch wie Mose. Und wo ich das wieder gelesen habe, ich hatte es überführt. Ich wache nicht jeden Tag auf und habe diese Bestimmtheit. Manchmal lebt man so in diesen Tag hinein, so, oh ja. Aber diese Bestimmtheit, Herr, kein Tag ohne dich. Diese Bestimmtheit, sich bewusst auf diese geistliche Realität auszurichten. Ich denke, das ist wohl der größte Fluch im Leben von einem Christen, wenn wir dieses Bewusstsein von Gottes Gegenwart verlieren. Das ist ein Realitätsverlust. Wir werden realitätsfremd. Weil er ist hier bei uns. Die Welt sagt, Gott gibt's nicht, es gibt nichts Übernatürliches, nichts Geistliches. Die Bibel sagt uns, ja, gibt's ja wohl. Aber das Irdische ist sichtbar, das Geistliche ist unsichtbar. Und deswegen haben wir manchmal Probleme damit. Und deswegen müssen wir uns immer wieder erinnern. Und das beeinflusst unsere Perspektive, wie wir leben. Ich denke an die Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren. Auch so eine Begebenheit. Wir sehen hier zwei Menschen, die die Perspektive verloren haben. Diese Jünger, die, ich weiß nicht, ob sie alle 3 Jahre oder 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs waren, aber wahrscheinlich eine Zeit lang, die mit ihm gegangen sind und mit ihm geredet haben, die ihn erlebt haben und wenn immer sie ein Problem hatten, dann war Jesus da und hat es irgendwie wieder hingekriegt. Und sie haben seine Wunder erfahren und er war mit ihnen. Und dann hat er sie ausgesandt und sie sind rausgegangen und Gott hat sie gebraucht auf machtvolle Art und Weise. Und die Leute waren begeistert. Deren Herz hat gebrannt. Jawohl, der Messias ist hier mitten bei uns. Und er gebraucht uns und er wirkt durch uns und ihre Herzen haben gebrannt für ihn. Da war diese Leidenschaft, diese Liebe da. Und dann hat irgendwann Jesus angefangen, so unverständliches Zeug zu reden. Ich werde nach Jerusalem gehen, ich werde in die Hände der Heiden ausgeliefert werden, ich werde gekreuzigt werden. Das haben die nicht wirklich kapiert, das hat nicht in ihr Bild gepasst vom Messias, der herrschen sollte, wo sie mitregieren wollten. Und ich glaube, diese Jünger, die hatten bis zum Letzten, hatten die noch Hoffnung. Ich glaube, wo diese Hohepriester Jesus verspottet haben am Kreuz und gesagt haben, wenn du Gottes Sohn bist, dann komm herunter, steig herab vom Kreuz. Ich glaube, die Jünger haben in ihrem tiefsten Herzen noch gehofft, haben gesagt, ja, zeig's ihnen, steig runter vom Kreuz und lass den Blitz vom Himmel fallen, sie den Blitz treffen. Aber dann, als Jesus gesagt hat, es ist vollbracht und in deine Hände befehle ich meinen Geist und er gestorben ist, ich glaube, da ist ihre ganze Hoffnung mitgestorben. Das war, da haben sie ihr Leben drauf aufgebaut. Sie haben alles verlassen. Jesus ist gekommen und hat gesagt, folge mir nach. Sie haben alles verlassen, sind ihm nachgefolgt. Und jetzt mit ihren menschlichen Augen alles eingestürzt. Alles kaputt. Jesus ist tot. Der Messias. Waren verzweifelt. Und hier gehen sie nach Emmaus und Jesus ist bei ihnen. Er kommt zu ihnen. Und sie erkennen ihn gar nicht. Und dann fängt Jesus dieses Gespräch mit ihnen an. Und sie reden so zu ihm, ja, schnallst du überhaupt nichts? Liest du keine Zeitung? Dann mitgekriegt, was hier passiert ist? Von Jesus, der ein Prophet war. Sie haben noch immer geglaubt, dass Jesus ein Prophet war, aber sie haben nicht mehr geglaubt, dass er der Messias war. Der war tot und sie war niedergeschlagen. Dieses Feuer in ihrem Herzen, diese Hoffnung, das war tot und sie waren verzweifelt. Und das ist, was Unglaube tut in unserem Leben. Unglaube macht uns blind. Die Tatsache ist, Gott ist da. Jesus ist da. Wir müssen es nur sehen. Im Glauben. Und dieser Unglaube, der macht uns blind. Und dann ist die Freude weg und dann ist dieser Friede weg und das Feuer ist aus. Und was dann passiert ist, Jesus hat ihnen eine Bibelstunde gegeben dort auf dem Weg. Hat ihnen gezeigt. Das ist ein Video, was ich mir mal im Himmel anschauen werde. Hat ihnen gezeigt, im ganzen Alten Testament, dass der Messias leiden musste und dass es so sein musste. Und dann hat er Brot mit ihnen gebrochen und sie haben ihn erkannt. Und Jesus wurde unsichtbar. Das heißt hier nicht, er war weg, er war noch immer da, aber er war unsichtbar. Aber das hat für die Jünger keinen Unterschied mehr gemacht plötzlich. Sie haben wieder gesehen, sie haben wieder geglaubt und sie hatten wieder diese brennenden Herzen. Haben gesagt, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er die Schriften öffnete. Und dann sind sie zurückgelaufen und haben den Jüngern erzählt, hey, was passiert ist? Und die sagen, ja, ist dem Petrus auch erschienen. Seid nicht die Einzigen. Und wir brauchen das, diese Begeisterung für Gott, mehr denn je. Dieses Brennen in unserem Herzen. Und Jesus ist in unserer Mitte. Und diese Jünger, Jesus ist aufgefahren in den Himmel, haben ihn nicht mehr gesehen, aber durch seinen Geist war er da und sie hatten Freude, sie priesen Gott, lesen wir dort. Die Umstände haben das nicht verändert. Und wirklich, die Umstände haben sich nicht verändert im Leben von diesen Jüngern. Was sich verändert hat, war ihr Glaube, war ihre geistliche Sicht. Ihre Herzen haben sich verändert. Was ist passiert? Sie haben Jesus getroffen. Sie haben ihn erlebt. Sie sind mit ihm gegangen. Sie haben sein Wort studiert mit ihm. Sie haben ihm zugehört. Sie haben mit ihm geredet. Sie haben Brot gebrochen. Haben Gemeinschaft gehabt. Und vielleicht geht es manchen von uns so, wo unser Feuer so ein bisschen aus ist, wo wir sagen, ich war schon mal besser drauf. War schon mal auf einem höheren Level in meiner Beziehung mit Gott und mit Jesus. Aber weil so die Perspektive verloren haben und dieser Unglaube eigentlich in unser Herz reingekrochen ist, sind wir blind geworden und haben begonnen, die Liebe Gottes anzuzweifeln. Vielleicht in Umständen, die wir nicht ganz verstehen. Und was ist die Lösung? Wir müssen wieder genau das tun, was die Jünger getan haben. Gemeinschaft mit Jesus, Zeit mit ihm verbringen. Seinem Wort. Sagen, Herr, gib du mir eine Bibelstunde durch deinen Heiligen Geist. Sprich du mich an durch das, was ich lese. Mit ihm reden. Wir haben als Christen verschiedene Möglichkeiten. Alle Menschen haben das. Wir können zurückschauen in unserer Vergangenheit feststecken und hey, das ist eine super Strategie von Satan, das ist was er am liebsten macht. Die ganze Welt hängt da, Psychoanalyse. Hey, erleb deine schlimmen Erfahrungen nochmal durch und kram in der Vergangenheit, such. Da werden wir gut drauf sein. Wenn ich nur lange genug an meinen Mist denke, den ich gebaut habe, dann werde ich irgendwann deprimiert sein. Ich kann auf mich selbst schauen. Und wenn wir uns lange genug selbst anschauen, werden wir auch deprimiert. Weil uns unsere Schwächen sehr wohl bewusst sind. Unsere Unzulänglichkeiten. Wir können auch herumschauen und uns die Umstände anschauen. Und die sind auch nicht immer das Beste. Oder wir können aufschauen. Wir können ihn sehen. Und das ist, was der Unterschied in unserem Leben macht, dass Jesus da ist und dass er mein Leben verändert. Und das gibt uns Zuversicht und Freude und Gelassenheit und ist eine Motivation für uns, für alles, was wir tun. Wir müssen uns im Glauben einlassen auf diese Verheißungen Gottes. Bewusst in seiner Gegenwart leben. Jetzt, wenn wir Gottesdienst feiern, mit welcher Erwartung kommen wir in Gottesdienst? Ist uns bewusst, dass Gott hier ist, dass er uns begegnen will? Er, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er, der seinen Sohn gegeben hat für uns, der uns so lieb hat. Wir müssen das sehen. Sonst kommen wir hier zusammen und, weißt du, es ist so ein realitätsfremder Verein. Wir müssen das sehen. Vers 17, der Herr antwortete Mose, auch diesen Wunsch, den du jetzt ausgesprochen hast, werde ich erfüllen. Denn du hast Gunst gefunden in meinen Augen und ich kenne dich mit Namen. Gott hat Gefallen dran, wen zu suchen. Er lässt sich das nicht zweimal sagen. Er sagt, ich will heute mit dir leben. Meine Gegenwart dir offenbaren. Wir müssen einfach mehr sein wie Mose. Vielleicht mehr Zuversicht haben. Sagen, Herr, zeig mir. Diese Leidenschaft nach Gottes Gegenwart in unserem Leben. Ich meine, wir haben diese Verheißung. Jesus hat gesagt, ich bin mit euch bis ans Ende der Zeit. Er ist da. Und das hat Mose ermutigt hier wieder und er geht einen Schritt weiter. Aber sagte Vers 18, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Da ist kein Stillstand in der Beziehung, die Mose zu Gott hatte. Es gibt immer mehr. Gott ist unendlich. Es gibt immer mehr. Wir können immer wachsen in unserer Beziehung mit ihm. Wir müssen einfach so sein wie der Mose, dass wir sagen, ich bin nicht zufrieden mit dem Status quo, wo ich jetzt bin. Sondern Herr, ich will mehr von dir. Herr, ich will mehr von dir. Das müssen wir ständig beten. David hat es gebetet. Wie der Hirsch nach dem Wasser dürstet, so dürstet meine Seele, Herr, nach dir. Mehr von dir. Gott ist eine Person und eine Person kann man immer besser kennenlernen. Nachdem wir Gott gefunden haben, hört diese Erfahrung nicht auf. Hochzeit ist der Beginn eines Lebens gemeinsam, einer wachsenden Beziehung, nicht das Ende. Es gibt immer mehr. Und das tiefste Verlangen unseres Herzens ist nach dem Himmel. Da haben wir die letzten Wochen drüber gesprochen, Auferstehung. Wir haben diese Hoffnung, dass wir eines Tages in perfekter Beziehung sein werden mit Gott, in einem perfekten Zustand. Wir werden selbst perfekt sein, ihm ähnlich sein, neuen, verherrlichten Leib haben und wir werden in einer perfekten Umwelt sein. Und dort wird unsere Beziehung vollendet sein. Also wir dürfen es wagen, Gott um eine tiefere Offenbarung zu bitten. Und Mose bittet hier um das Höchste, um was er bitten konnte. Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das heißt, ich will eine Manifestation sehen, Gott, von allem, was du bist. Gott pur sozusagen. Ohne Wolke oder ohne Schleier vor Augen. Und er antwortete, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen und den Namen Herr vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und mich erbarmen, über wen ich mich erbarme. Dann sprach er, du kannst es jetzt nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Du kannst nicht ertragen, mich pur zu sehen. Dazu müssen wir auferweckt werden, diese Metamorphose, diese Verwandlung erleben von unserem irdischen Leib zu einem himmlischen Leib. Im Himmel, dann werden wir das aushalten können, aber nicht hier in dieser Welt. Weiter sagte der Herr, siehe, hier ist ein Platz bei mir, da sollst du dich auf den Felsen stellen. Und es wird geschehen, wenn meine Herrlichkeit vorüberzieht, dann werde ich dich in die Felsenhöhle stellen und meine Hand schützend über dich halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann werde ich meine Hand wegnehmen und du wirst mich von hinten sehen. Mein Angesicht darf nicht gesehen werden. Auch ein schöner Rücken kann entzücken. Ne? Also ist bildlich gesprochen hier natürlich. Gott ist ein wunderbarer Gott. Und Gott sagt dem Mose hier, du kannst nicht ertragen, meine volle Herrlichkeit zu sehen, aber ich lasse dich so ein bisschen ein Bruchstück sehen. Vorgeschmack auf meine Herrlichkeit, so das Nachglühen, wenn wir so sagen wollen. Augustinus hat gebetet, lass mich sterben, damit ich dein Angesicht sehen kann. Also diese Leidenschaft hat gesagt, ich will dich sehen, Gott. Wie Paulus hat es gesagt, oder? Ich habe Lust abzuscheiden, denn es ist weit besser, bei ihm zu sein, seiner Herrlichkeit. Und dann haben wir hier dieses kleine Zwischenstück hier, wo Mose die steinernen Tafeln kaputt gemacht hat und Gott gibt ihm eine Fleißaufgabe, Mose, mach's nochmal. Dann Vers 5 haben wir dieses Ereignis. Da heißt es, da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn und rief den Namen des Herrn aus, das heißt die Natur Gottes. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Mose durfte ein Stück seiner Herrlichkeit sehen und es hat Mose verändert. Wissen, sein Gesicht hat begonnen zu strahlen. Hat eine Decke über sein Gesicht gelegt, weil es ihm peinlich war, dass das Strahlen nachgelassen hat nach einiger Zeit. Aber es hat sein Leben verändert, weil er mit Gott geredet hat und weil er diese Perspektive hatte, weil er eine ewige Perspektive hatte. Und Mose ist das anfangs gar nicht selbst aufgefallen, wie er gestrahlt hat. Es hat ihn einfach verändert. 2. Korinther 3 heißt es, wir schauen die Herrlichkeit des Herrn in Wort offenbart und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es verändert uns, diese Perspektive zu haben, diese geistige Wahrheit, Gottes Gegenwart zu sehen. Und das ist auch die Antwort, wie Mose ausgeharrt hat in der Wüste, mit diesem Volk, das sich nur beschwert hat. Ganze Murren, ganzen Entbehrungen. Wer musste mitlatschen durch die Wüste, obwohl er nichts dafür konnte? Mose und Kaleb und Josua, die waren unschuldig eigentlich. Aber man musste mit dem Volk mitlatschen. Aber wie hat er ausgeharrt? Er wusste, Gott war mit ihm und er hat ein Bruchstück von der Herrlichkeit Gottes gesehen. Und ich sehe schon, die Zeit rennt uns völlig davon. Aber wir können das im Leben von anderen Menschen ansehen. Wir werden jetzt nicht in die Stellen reingehen, sonst sind wir wahrscheinlich eine halbe Stunde noch da. Aber denkt an Stephanus. Wie konnte Stephanus sterben, wie er gestorben ist? Wo er gebetet hat für die, die ihn gesteinigt haben. Ja, wir sehen dort, er sah den Himmel offen, er sah Jesus zu Rechten Gottes stehen und er sagt, ich sehe die. Himmel offen. Aber diese Strahlen auf seinem Gesicht. Und so konnte er das ertragen. Oder denkt an Paulus. Wie konnte Paulus all diese krassen Dinge durchmachen, die er erlebt hat? 2. Korinther 12, wo er geschlagen wurde und Schiffbruch und gesteinigt und Hunger und Blöße und Kälte. Wie konnte er das durchmachen? Er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Den Himmel gesehen. Zählt von dem Erlebnis. Ich möchte mich von dem rühmen. Ich weiß nicht, ob es im Leib oder außerhalb des Leibes, aber ich habe Dinge gehört, gesehen, die ich gar nicht beschreiben kann. Mir fehlt das Vokabular. Und so konnte er durchgehen, so konnte er diese Dinge ertragen. Und denk dran, wo Paulus Jesus begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus, dann war er blind, dann schenkt Gott den Ananias zu ihm. Und Gott sagt auch zu Ananias, dass er, der Paulus, sein auserwähltes Werkzeug ist. Und ich habe ihm alles gezeigt, was ich mit ihm tun werde. Krass. Stellt euch vor, Gott wird euch alles zeigen. Sagen, hey, ich bin dir begegnet, ist super, ich will dich total gebrauchen. Wir werden sagen, ja super, Herr, dass du mich gebrauchen willst. Aber du wirst dreimal von den Juden geschlagen werden, du wirst ausgepeitscht werden, du wirst gesteinigt werden, dreimal Schiffbruch. Letztendlich wirst du für mich sterben. Okay, Herr. Vielleicht habe ich noch einen anderen Plan für mein Leben. Wisst ihr, Paulus war das egal. Paulus wusste, was auf ihn zukommen wird, aber ihm war es egal. Er hat gesagt, abzuscheiden ist besser. Ich habe Lust, abzuscheiden und beim Herrn zu sein, das ist weit besser. Und mit dieser Vision konnte er so ein effektives Leben leben. Man denkt an Paulus. Ein Mann, der Gott völlig hingegeben ist. Gott hat die ganze bekannte Welt fast erreicht durch ihn. Mit einigen wenigen Mitarbeitern. Das ist Vision. Wir brauchen Vision, um gerade durch schwierige Zeiten durchzugehen. Leute sagen, seid religiöse Spinner, wenn ihr so auf Gott ausgerichtet lebt, auf geistliche Dinge, auf die Ewigkeit ausgerichtet. Ihr taugt nichts für diese Welt. Genau das Gegenteil ist wahr. C.S. Lewis hat gesagt, wenn man die Geschichte liest, findet man, dass die Christen, die das meiste für die gegenwärtige Welt getan haben, genau jene sind, die am meisten an die zukünftige Welt dachten. Es ist, seitdem Christen aufgegeben haben, an die andere Welt zu denken, dass sie so ineffektiv in dieser Welt geworden sind. Seht ihr, um Gutes zu tun, um sich aufzuopfern, um zu dienen in dieser Welt, brauche ich Perspektive. So wie Jesus, als er sich umgürtet hat. Und als er begonnen hat, die Füße zu waschen, da steht, Jesus wusste, dass er vom Vater kam und er wusste, wo er hinging, dass er zum Vater ging. Und in dem Bewusstsein gürtet er sich um und fängt an, diese stinkigen, dreckigen Füße der Jünger zu waschen. Das ist es. So können wir Füße waschen. Wenn wir die Perspektive haben, wenn ich weiß, woher ich komme, wenn ich weiß, ich bin nur auf der Durchreise hier, ich bin auf dem Weg nach Hause in den Himmel und jeden kleinen Furz, jedes Glas Wasser, was ich einem dieser Kleinen im Namen Jesu gebe, jeder kleine Dienst, dafür werde ich belohnt werden in der Ewigkeit. Das gibt mir Perspektive, das gibt mir Sinn. Ich weiß, es ist nichts sinnlos in dieser Welt, was ich für Jesus tue. Es gibt diese Geschichte von diesem Missionars-Ehepaar. Ich glaube, ich habe die schon mal erzählt. Die, also schon ein bisschen länger her, aber die auf einem Schiff unterwegs waren. Die waren altes Ehepaar, waren Missionare in Afrika, ganzes Leben dem Herrn gedient, auf dem Missionsfeld sein Evangelium verkündigt. Und sie waren auf der Heimreise zurück nach Amerika. Und sie waren zufällig auf demselben Schiff wie der Präsident Roosevelt. Eine wahre Geschichte. Und wo dieses Schiff eingelaufen, der war auf Safari, glaube ich, in Afrika, hat irgendeinen Spaß gehabt. Und als das Schiff eingelaufen ist in diesen Hafen, New York oder irgendwo, war Parade da und die Leute haben gewunken und haben den Präsidenten begrüßt und dieses Riesentamtam. Und irgendwie dieser Missionar ist ein bisschen deprimiert geworden und hat gesagt, das ist nicht fair. Der Präsident, der war hier gerade auf Safari irgendwo. Wir haben 40 Jahre lang dem Herrn gedient, ein aufopferndes, hingegebenes Leben gelebt, Entbehrungen. Seine Frau hat gesagt, ja, aber wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind noch nicht zu Hause. Wir sind auf der Durchreise hier. Zu Hause kommen unsere Belohnungen, da kommt unser Empfang. Und das macht es praktisch. Wir müssen manchmal diesen Schritt zurückgehen in unserem Leben und das ganze Bild ansehen. Wie kann ich mein Christsein leben im Alltag? Was für einen Unterschied macht es, dass ich Jesus kenne, wenn ich im Büro sitze am Computer und rumtippe oder vielleicht einen Nagel einschlage in der Arbeit oder in der Küche stehe oder wenn ich mein Klo putze, wenn ich Menschen begegne? Wie kann ich diese Reichtümer in Christus mitnehmen und diese Perspektive im Alltag gewinnen? Genau das muss ich einen Schritt zurück machen und ich muss das große Bild sehen. Ich muss die ewige Perspektive bewahren. So kann ich leben im Alltag, indem ich weiß, Jesus ist bei mir und zweitens, ich bin auf dem Weg in den Himmel und der Herr wird mich belohnen. Es ist nichts umsonst, was ich hier tue. Ich muss im Glauben seiner Herrlichkeit schauen und diese ewige Perspektive haben. Ich darf wissen, ich bin nicht allein. Ich muss meine Aufgaben hier nicht allein machen. Jesus sieht mich, er ist da, er weiß es, er hilft mir. Das ist nicht mein Zuhause hier. Also nächstes Mal, wenn der Chef unfreundlich ist, kann ich sagen, vielleicht werde ich heute im Himmel sein. Jesus, du bist bei mir. Hilf du mir, ihn zu lieben. Wenn ich versucht bin zu sündigen, kann ich mich ausreden und sagen, ja, Jesus, du bist da. Steh du mir bei, gib du mir die Kraft zu widerstehen. Wenn mich der Satan nervt, kann ich sagen, ich bin auf der Siegerseite. Ich werde bald im Himmel sein. Das weiß ich, er wird nicht dort sein. Wenn Selbstsucht ihr Recht verlangt in unserem Leben und sagt, was für einen Unterschied macht dein Opfer für Gott schon, kann ich sagen, ich bin auf dem Weg in den Himmel. Und Gott sagt mir in seinem Wort, ich werde für alles belohnt werden, was ich für ihn tue, mit der rechten Motivation. Wenn ich besorgt bin, sagt uns die Schrift, wirf deine Sorgen auf den Herrn. Er ist bei dir. Und wieder, was ist das im Vergleich zur Ewigkeit? Paulus konnte sagen, 2. Korintherbrief, ich muss überlegen, wie er es genau gesagt hat, hat gesagt, diese kurze Zeit irgendwie, ich sage es mit eigenen Worten, aber er spricht davon, 2. Korinther 4, irgendwo in der Gegend, schlagen wir es auf, 2. Korinther 4, genau, er sagt hier, das schnell vorübergehende, leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Denkt das Leben von Paulus, was er durchgemacht hat. Er sagt, das vorübergehende, leichte der Drangsal. Das ist die rechte Perspektive. Wenn ich Streit habe mit meinem Bruder und mit meiner Schwester, darf ich mich erinnern, ich werde die ganze Ewigkeit mit ihm oder mit ihr verbringen. Also, es ist besser, wir vertragen uns schon hier. Können gemeinsam den Herrn suchen, wenn ich einsam bin. Darf ich wissen, Jesus ist da. Wir brauchen Perspektive. Wir müssen im Glauben diese Herrlichkeit Gottes sehen, seine Gegenwart, seine Ewigkeit, ewige Perspektive. Nicht zurückschauen, nicht auf uns selbst schauen, nicht uns umschauen, sondern wir müssen aufschauen. Lass uns vielleicht noch zum Abschluss, wenn wir gerade hier sind, im 2. Korinther, diese Verse hier lesen, vielleicht ab Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende, leichte der Drangsal bewirkt in uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Vater, wir beten heute Morgen, dass wir nicht realitätsfremd werden in unserem Leben als Christen. Dass wir es nicht aus dem Auge verlieren, dass du da bist, Gott. Dass es eine geistliche Welt gibt, dass es geistliche Schätze zu sammeln gibt. Wie du gesagt hast, häuft nicht an in dieser Welt, wo Diebe durchgraben und der Rost das auffrisst, sondern sammelt Schätze für die Ewigkeit, wo es Bestand hat. Herr, hilf uns so zu leben. Hilf uns wie Paulus, ein aufopferndes Leben zu leben, das dir hingegeben ist. Und Gott, wir brauchen Diese Perspektive hilft uns. Wir sind so schwache Menschen, wir sind so leicht von diesem Materialismus eingenommen und dieser Unterhaltungsindustrie, dieser Ablenkungsindustrie, Herr, die die Menschen aufgebaut haben, weil sie dich nicht kennen, weil sie das Leben nicht ertragen, Herr, wirklich nachzudenken, stille zu sein. Sinnlosigkeit eines Lebens ohne dich. Aber Jesus, wir kennen dich. Und Herr, wir wollen heute wie Mose zu dir kommen und sagen, Herr, weil wir Gunst gefunden haben in deinen Augen, Herr, du hast Jesus für uns gegeben. Wir dürfen mit Zuversicht kommen, mit Freimut vor deinen Thron der Gnade. Wir haben Gunst gefunden, Herr. Aber weil wir Gunst gefunden haben, beten wir, Herr, schenk uns eine neue Offenbarung von dir selbst. Gib uns mehr Gunst. Lass uns deine Herrlichkeit sehen, Gott. Lass uns die Perspektive nicht verlieren in dieser Welt. Und Herr, wenn wir wie diese Jünger sind auf dem Weg nach Emmaus, die Perspektive verloren haben, die brennende Herzen verloren haben, dann beten wir, Herr Jesus, entfach sie wieder neu. Und bring uns zurück, Herr, in diese Beziehung mit dir. Gib uns Weisheit, wo wir Freiheit und freien Raum schaffen können in unserem Alltag, um dein Wort zu lesen und mit dir zu reden. Um Gemeinschaft mit dir an einem stillen Ort allein zu verbringen. Und Herr, erinnere uns Minute für Minute, den ganzen Tag lang, dass du da bist. Herr, dass wir mit dir reden können, während wir Klo putzen oder kochen oder im Auto fahren. Jesus, wir wollen diese Perspektive nicht verlieren. Hilf uns dabei. In Jesu Namen beten wir. Amen.